Hallo liebe Advantage-HörerInnen und vor allem liebe Patreons, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge des Advantage-Podcasts. Mir gegenüber sitzt wie so oft, aber nicht immer, den Wortlaut muss ich ändern, virtuell der liebe Daniel Wolli-Massur. Denn Wolli, wir hatten ja zuletzt ganz oft auch im Persönlichen das Vergnügen. Grüß dich und guten Morgen zu dir.
Guten Morgen, Yannick. Ja, back to basics, ne? In der Sommerpause, wollte ich gerade schon sagen, haben wir es ja ein paar Mal geschafft, uns zu sehen. Jetzt, wenn der Turnierplan für mich wieder deutlich internationaler wird, geht jetzt in den nächsten Wochen ab und zu nach Südeuropa, zumindest nicht mehr interkontinental, aber ich glaube, es wird etwas schwieriger mit der nächsten Präsenzfolge. Es sei denn, du packst deinen Rucksack und reist mir hinterher, dann können wir gerne auch mal im sonnigen Saint-Tropez aufnehmen und ein schönes Bild auf die Advantage Instagram-Seite posten. Aber genau, jetzt wieder virtuell. Freue mich, dich zu sehen. Schaust gut aus für alle, die bei YouTube einschalten. Und ja, let's go. Lass mal reinstarten in die neue Folge.
Auf jeden Fall. Ja, ich war eben schon, wir nehmen auf, Wochenstart, Montagmorgen, 17. August. Ich war eben noch schnell beim Bäcker. Wolli hat mir noch 5 extra Minuten eingeräumt. Deswegen habe ich mir noch ein schickes Hemd angezogen und dann war da eine Frau, 2 Frauen, hätten aber auch 2 Männer sein können, aber 2 Frauen, die haben ungefähr die halbe Bäckerei bestellt zum Hieressen. Und dann habe ich noch mal so 2,5, 3 Minuten da verbraucht, bis ich bestellen konnte. Und dann hat die Frau beim Weggehen noch den Kaffee verschüttet. Dann hat sie noch mal einen neuen Kaffee bekommen, was noch mal 2 Minuten gekostet hat, ich war kurz davor zu sagen, Entschuldigung, ich habe gleich Podcast mit einem Tennisprofi. Kann ich mal irgendwie White Privilege haben und zuerst bestellen? Da habe ich kurz die Geduld verloren. Aber trotzdem immer noch riesen Bock auf die Folge. Du, ich reise dir hinterher nach Saint-Tropez und du kommst einen Tag aus Europa nach New York nächste Woche, okay?
Ich wünschte, ich wäre länger in New York als nur, was hast du gesagt, ein Tag? Ja, also ich hoffe, dass ich nächstes Jahr vielleicht ein bisschen länger da bin zum gleichen Turnier. Aber ja, für einen Tag nach New York, das lohnt sich ja gar nicht.
Definitiv nicht. Ich bin ab Mittwoch in einer Woche fliege ich nach New York. Die US Open beginnen heute in 2 Wochen. Ist das richtig? Ja, genau, heute in 2 Wochen. Wir befinden uns mit der Tour ja in Cincinnati. Und ich habe das Privileg, mein zweites Grand Slam vor Ort zu covern. Dieses Jahr nach den French Open wieder zu großen Teilen fürs ZDF. Die TV-Interviews, die rechte Lage sieht ganz gut aus und dann liegt es halt auch wieder an mir. Ihr kennt das als Stammhörerin, dass ich die deutschen SpielerInnen dann auch vors Mikrofon bekomme und vor allem so einen großen deutschen Blonden, 1,98 Meter Mann, dann in den späteren Runden, das wird meine Hauptaufgabe sein. Und zusätzlich werde ich wieder für ein halbes Dutzend Medien dort schreiben dürfen. Ich freue mich inhaltlich sehr, Wolli, habe aber auch ein bisschen Bammel, du kennst es ja von mir, aber diesmal aus einem anderen Grund. Ich glaube, ich bin jetzt routiniert genug, das gut zu schaffen. Aber so USA als Journalist mit Trump momentan ist ja eher eine Autokratie als eine Demokratie. Ich habe jetzt das Visum beantragt letzte Woche, dieses ESTA, kennst du ja auch von deinen Reisen, und habe das genehmigt bekommen. Aber ich habe so ein bisschen Bammel vor der Einreise tatsächlich am Flughafen, Kontrollen, Befragung zum Berufsstand und so. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich mir meinem Kopf unberechtigterweise da so Gedanken mache oder ob das gerechtfertigt ist. Man hört so einiges, ja, Willkür in den USA. Und mit meinem Berufsstand ist ja eigentlich die Hauptaufgabe, dass ich da unabhängig berichte. Ich habe es auch schon an der einen oder anderen Stelle in anderen Ländern gemerkt, dass da ein bisschen Druck ausgeübt wird. Mal schauen. Das ist so ein bisschen das, was mein Bauchgefühl gerade umtreibt.
Ja, verstehe ich voll. Aber ja, du berichtest ja jetzt auch nicht über USA-spezifische Themen, wirst dich ja wahrscheinlich sehr auf Tennis und US Open konzentrieren. Deswegen glaube ich, dass du da noch ja ganz gut drumherum kommst, aber ich verstehe natürlich schon deine Sorgen.
Voll. Natürlich kann es immer auch irgendwie sein, dass ein Auftraggeber sagt, mach mal was Sportpolitisches oder so, aber es geht vor allem, nur bei Einreise geht es vor allem darum, auch die filzen ja auch so deine Social Media und was du so in der Vergangenheit gemacht hast und so weiter. War ja früher auch sehr aktiv auf Twitter, also ehemals Twitter und so. auch viel über Sportpolitik gemacht, auch über USA-Themen. Also das sind so ein bisschen die Gedanken. Und ich habe auch schon mal in Ungarn am Flughafen was sehr Unangenehmes erlebt, als noch Herr Orban Präsident war, der ja die freie Presse komplett abgeschafft hatte. Der neue Ministerpräsident hat sich ja jetzt auch entschuldigt, mal rückwirkend so, auch gegenüber den Medien. Aber das nur am Rande. Aber inhaltlich freue ich mich total. Und ihr dürft euch heute freuen auf zwei große Themenblöcke. Wir wollen zum einen, auch wenn es schon wieder 2 Wochen her ist, dass das komplette Urteil von Frau Vondrousova rausgekommen ist, von der ITIA. Ihr wisst das, in Bad Homburg haben wir eine relativ monothematische Folge gemacht zu dem Dopingfall, zu der verweigerten Kontrolle von Frau Vondrousova und der 4-Jahres-Sperre. Und da haben wir gesagt, dass irgendwann in den nächsten Wochen das volle Urteil der ITIA rauskommt. Und ich habe es durchforstet, letzte Woche bereits. Und wir werden die wichtigsten Punkte mit euch besprechen. Und Wolli, dann bin ich auf das zweite Thema fast noch mehr gespannt, obwohl ich ja ein Dopingjäger bin. Wir wollen so ein bisschen Zusammenhang herstellen zwischen den vielen Verletzungen, vor allem auf der Herrentour und dem ATP-Kalender und der Diskussion, die gerade entfacht ist, die so weit ging, dass die ATP sich sogar gezwungen sah, ein Statement rauszugeben, das aber eigentlich relativ nichtssagend ist. Also die so nach dem Motto, wir sind nicht schuld, die Spieler können ja selbst das ihren Turnierplan wählen. Aber wir wissen das natürlich als Journalist und Tennisprofi, dass das nicht immer so einfach ist mit den verschiedenen Bedürfnissen. Und darüber werden wir reden und starten aber ein bisschen mit dem Ende der Bundesliga-Saison, Wolli, weil das interessiert mich persönlich auch, weil ich war ja in Mannheim am viertletzten Spieltag und die letzten 3 Spieltage habt ihr ungeschlagen bestreiten können. Es hat aber dennoch nicht zum Klassenerhalt geschafft, weil auch andere Mannschaften gepunktet haben und am letzten Spieltag vielleicht auch nicht so mehr komplett voll aufgestellt haben, was ja aber auch irgendwie sein kann, wenn man vorher schon die notwendigen Punkte holt und im Mittelfeld rumdümpelt. Das gibt es übrigens im Amateursport auch. Und da würde ich gerne mal ein bisschen mit dir einsteigen, Wolli, weil du persönlich hast ja dann auch einige Einzel gewonnen und ihr als Mannschaft habt euch sehr teuer verkauft. Aber das Gefühl kam auch von einigen auf Instagram, @ofadvantage_podcast, als in die DMs rein, ob das positive oder negative Gefühl bei dir überwiegt.
Ich würde sagen, auf jeden Fall das Positive, so fair und ehrlich muss man dann doch sein zu sich, auch wenn es am Ende denkbar knapp war, wir es eigentlich auch in eigener Hand hatten, im direkten Duell in Köln mit einer 2-0-Führung und 2 Einzeln in den Match-Tiebreaks wäre, glaube ich, wäre es aus eigener Hand machbar gewesen. Vor allen Dingen natürlich rückblickend, wo es ein bisschen leichter ist. Aber ich glaube, wenn man vor der Saison gesagt bekommen hätte, dass wir uns so teuer verkaufen, so einen guten Eindruck hinterlassen und auch so für unsere Werte stehen, glaube ich, hätten wir das genommen, auch wenn am Ende dann denkbar knapp wieder der Abstieg in die zweite Liga steht. Das müssen wir jetzt sportlich so hinnehmen. So ist es leider, aber ich glaube, dass wir das Ganze deutlich enger haben gestalten können, als man das am Anfang hätte annehmen können. Und deswegen war es trotzdem eine richtig, richtig coole Saison mit sogar Highlights, Spieltagssiegen, Unentschieden und vielen engen Partien, wo wir alles andere als uns haben abschlachten lassen. Und deswegen waren es auf jeden Fall sehr, sehr coole 4 bis 5 Wochen mit dem Team zusammen.
Ich fasse mal kurz statistisch zusammen. Ihr habt 2 Siege, 1 Unentschieden, 6 Niederlagen. Die Punkte, die ihr geholt habt, kamen allesamt an den letzten 3 Spieltagen. Da blieb ihr ungeschlagen. 2 Siege, 1 Unentschieden. Mit 5-13 Punkten seid ihr Vorletzter geworden, 9. von 10. Augsburg, die ihr am letzten Spieltag 5-1 besiegen konntet, haben keinen Punkt geholt. Also die waren dann doch mit Abstand das schwächste Team, ohne das despektierlich zu meinen. Und knapp nicht abgestiegen, du hast es ja eben auch schon angedeutet, ist der Kölner THC, wo ihr einen Sieg auch auf der Schippe hattet und dann 3-3 gespielt habt und am Ende hat ein Punkt gefehlt. Die Differenz der Matchpunkte ist fast gleich. Und ihr habt beide, Köln und ihr, den TC Groß-Hessellohe besiegt, die sowohl gegen, korrigier mich bitte, ne, wenn ich jetzt was nicht Richtiges sage, aber sowohl gegen euch als auch dann am letzten Spieltag nicht mit der allerbesten Aufstellung gespielt haben. Ist das dann schon wieder fair im Wettbewerb gewesen oder gab es da dann auch nochmal Nuancen? Also war die Aufstellung gegen euch stärker als gegen Köln am letzten Spieltag oder war das ungefähr vergleichbar? Kannst du uns da mal mitnehmen?
Ja, nee, die haben genau gleich gespielt, deswegen kann man sagen, dass es fair war, aber ja, am Ende ist es halt in der Tennis-Bundesliga so, dass manche Teams dann am Ende, wenn sie halt um nichts mehr spielen, ein bisschen schwächer kommen, was man sicherlich verstehen kann. Trotzdem war das Team halt auch, ja, dann, wenn, also beide, Köln und wir, haben halt den Sieg gebraucht und das Team war relativ gut zu besiegen, was dann kein Vorteil mehr war für uns. Aber genau, so ist es und kann man nicht viel dran machen.
Ja, auch ein bisschen, also ich weiß nicht, ob man das Pech nennen kann, aber der Spielplan war halt so, wie er war, ne? Wenn die früher gegen Groß-Hessellohe gespielt hätten, aber das ist dann, da sind wir dann bei Kaffeesatzleserei. Genau. Vielleicht, wenn wir von Kaffeesatzleserei weggehen und zu verifizierbaren Punkten, wenn du vielleicht eins, zwei konkrete Punkte nennen müsstest, warum es dann letztlich nicht geklappt hat, würdest du sagen, also oder würdest du sagen, ihr habt aus dem Kader das Maximum rausgeholt oder hätte man schon noch ein, zwei konkrete Punkte, wo man sagen kann, hey, mit den ein, zwei Sachen hätten wir das sogar packen können, was ja gar nicht so euer Saisonziel war, ne? Also ihr hattet, ich glaube, wenn ich es richtig verstehe, hattet ihr als Saisonziel um den Klassenerhalt kämpfen, ne?
Ja, so ungefähr. Also ich glaube, wir haben nahezu 100% rausgeholt mit ein, okay, zwei Match-Tiebreaks, die für uns laufen, sind wir ganz sicher bei 100%. Speziell, wenn wir dann ergebnistechnisch auch noch die Liga halten. Am Ende glaube ich, dass wir zu viele Punkte dann in den Doppeln haben liegen lassen. Da waren wir einfach nicht ganz so stark aufgestellt wie andere Teams, die dann frische Doppelspieler, Doppelspezialisten einwechseln konnten. Viele Top-30-Spieler im Doppel waren dabei. Also, dass dann nach einem Einzel 20 Minuten Pause dann direkt wieder auf dem Platz Doppel zu spielen, war auf jeden Fall hier und da herausfordernd und in Summe dann sicher kein Vorteil für uns. Und ich glaube, das hat speziell an den ersten Spieltagen, wo wir, glaube ich, zwei oder dreimal 2-2 uns erkämpft haben, ein 2-2 nach einem Einzel, da dann den Ausschlag gegeben, dass wir da am Ende punktlos nach Hause sind, obwohl wir einen guten Spieltag gemacht haben.
Okay, für mich persönlich war es auf jeden Fall sehr schön, das auch mal ein bisschen näher mitzubekommen als Journalist, der ja sonst eher nur die Einzelprofitour verfolgt. Und das hat irgendwie auch Lust gemacht auf mehr. Mal gucken, vielleicht können wir uns noch konkreter, je nachdem auch, wie es für dich läuft, noch ein bisschen intensiver nächstes Jahr um die Ligen kümmern. Das entscheiden wir dann. Aber mir hat es auf jeden Fall, das wollte ich auch nochmal sagen, großen Spaß gemacht, da auch in Mannheim bei dir zu sein und da so ein bisschen mitzufiebern. Ohne es jetzt mit dir abgesprochen zu haben, aber weißt du schon, was nächstes Jahr ist? Müsst ihr noch verhandeln oder hast du eh einen langfristigen Vertrag oder entscheidest du das zu einem späteren Zeitpunkt?
Nee, das wird jetzt in den nächsten Wochen sich herausstellen. Ja. Bin ich ganz entspannt, aber gibt es jetzt auch noch nicht groß was zu sagen.
Okay, gut. Dann soweit zur Bundesliga. Auch cool von euch, dass ihr auch viel dazu gefragt habt. Macht ja natürlich auch total Sinn, wenn wir einen Tennisprofi haben, der da an jedem Spieltag aktiv war. Kamen sehr viele Fragen über Instagram, aber auch über Patreon. Ihr wisst das, unter patreon.com/advantagepodcast könnt ihr eigene Fragen einreichen. Ab dem 2-Euro-Paket im Monat, monatlich kündbar, dürft ihr das tun. Es haben heute auch wieder 3 getan und ab dem 5-Euro-Paket bekommt ihr sogar ein paar extra Minuten am Ende der Folgen, so auch heute. Unsere letzte Folge war ja mal als Dankeschön auch komplett hinter der Paywall für Patreons. Das wurde auch Wally super angenommen. Dann sind noch ein paar neue dazu bekommen. Vielen Dank dafür. Und ein paar Fragen werden wir auch später im Patreon-Teil beantworten. Und wir picken uns mal eine raus, Wally, bevor wir mit den schweren Themen anfangen. Und zwar, wir nehmen mal die Frage von. Jetzt habe ich gerade den Namen nicht mehr, aber ich werde es später noch, werde ich später noch erwähnen. Aber die Frage inhaltlich war, noch auf ein paar Wochen zuvor bezogen, Wolli. Wie kann es sein, dass die Nummer 3 der Welt gegen die Nummer 1 87 Aufschlagspiele oder mehr kein einziges Break schafft? Das gibt's doch auch gar nicht. Wolli, was geht da vor? Und an mich gerichtet, wie bewertest du die beiden 0-0 zum Auftakt? Ah, okay, das ist Captain Futscher von Patreon. Was ist dein Bauchgefühl für die Saison? Der ist nämlich Kaiserslautern-Fan. Dazu werde ich im Patreon-Teil noch ein bisschen was sagen, aber ich habe so gemischte Gefühle als FCK-Fan nach dem Saisonstart. Mehr dazu gleich vielleicht noch ein bisschen im Patreon-Teil und an den Tennis-Profi die Tennis-Folge. Aber ich war natürlich da beim Derby. So viel, ne? Dauerkarte wurde verlängert.
Ja, also für so eine Aufschlagdominanz, da musst du schon über weite Strecken in vielen Matches sehr dominant beziehungsweise einfach viel besser sein. Und darüber haben wir in den letzten Folgen halt auch gesprochen. Ja, wie Jannik Sinner da in Matches gegen Sascha aufgetreten ist, wie schwer es war. Wir haben über den veränderten aggressiveren Spielstil von Sascha gesprochen, wie er es versucht hat, das umzusetzen und was dann teilweise mäßig geklappt hat, was dann teilweise auch in ein, zwei Matches zu einer nicht ganz so guten Präsenz und Körpersprache geführt hat und all diese Sachen kombiniert mit meiner Meinung dem Fakt einfach, dass Jannik Sinner über viele Strecken dieser Matches so viel besser war. Führt dann zu dieser beeindruckenden Statistik, nicht ein Break zu bekommen, was verrückt ist, weil Sascha auch jemand ist, der sehr, sehr viele Returns macht, also in Play bringt, zurückspielt, nicht immer oder fast gar nicht vorne returniert und wirklich riskiert. Und als Tennisspieler weiß man auch aus eigener Erfahrung, wie schnell man mal ein blödes Break bekommt mit ein, zwei leichten Fehler an einem guten Ball vom Gegner, dass man direkt schon ja, Breakbälle sich gegenüber hat. Und ja, dementsprechend einfach nur eine verrückte Statistik und für mich in der absoluten Stärke von Jannik Sinner begründet.
Zverev hatte auch in noch einigen neueren Interviews auch nochmal betont, wie wenig er sich in Kontrolle fühlt, wenn er gegen Sinner spielt und vor allem bei den Aufschlägen. Und wir hatten, glaube ich, auch vor einigen Monaten auch schon mal herausgearbeitet, oder ich hatte das, glaube ich, einmal gesagt, dass ich sogar behaupte, dass Sinner mit der stärkste Aufschläger geworden ist, in Relation auch zu seiner Größe. Dass das schon herausragend ist und dass das immer so ein bisschen unscheinbar aussieht, sein Aufschlag, aber der ist halt einfach brutal effektiv. So ähnlich auch wie Djokovic in den späteren Jahren seinen Aufschlag noch so brutal verbessert hat und Sinner halt mit nicht mal Mitte 20 da schon sehr, sehr weit vorne ist. Genau. Vielen Dank für deine Frage. Die anderen Fragen beantworten wir dann im Sonderteil, wo wir auch noch mal ein bisschen mehr privater reden. Ihr könnt uns, wie gesagt, unter www.patreon.com/advantagepodcast unterstützen in verschiedenen Abos. Und wir danken jetzt mittlerweile 61 Leuten. Fantastisch von euch, im Namen von uns beiden. Genau, wir nähern uns dem Vondrousova-Thema, aber Wolli, wir können noch mal ein bisschen Wertschätzung kurz dalassen in diesem Podcast, sowohl international als auch national, international vielleicht ein bisschen mehr Chronistenpflicht. Es haben ja, da kommen wir dann später dazu, sehr viele Topstars gefehlt und die ersten drei der Weltrangliste in Kanada. Und Ben Shelton hat das für sich nutzen können und den Mastertitel in Kanada geholt im Finale gegen Brandon Nagashima 6-3, 7-6. Und noch erwähnenswerter ist, dass Iga Swiatek in Toronto ihren ersten großen Titel 26 gewinnen konnte gegen Rybakina 6-2, 6-3 sehr deutlich. Und ihr wisst das natürlich als Tennis-Freaks, wir befinden uns jetzt mittlerweile in Cincinnati und da sind jetzt die Auftaktpartien zu Ende und aus deutscher Sicht hat Alexander Zverev da die nächste Auftaktleite relativ knapp verhindern können. Gegner war aber auch für einen Auftakt sehr gut mit Cameron Norrie. 6-3 im dritten, nach einer relativ langen Spielzeit. Yannick Sinner, Wolli, fehlt wegen Knieproblemen, soll nur eine reine Vorsichtsmaßnahme sein. Italienische Medien hatten schon vor einer Woche berichtet, dass er für MRTs in Mailand weilte. Und ohne mich jetzt zu sehr aus dem Fenster lehnen zu können, es gibt noch keine offizielle Bestätigung, gehe ich sehr stark davon aus, dass Carlos Alcaraz die US Open nicht spielen wird. Du hattest ja auch schon mal eine Handgelenksverletzung. Er hat jetzt die letzten beiden Vorbereitungsturniere ja abgesagt. Ist jetzt mittlerweile seit nach dem ersten American Swing Anfang des Jahres ja raus. Und ich kann mir nur sehr schwer vorstellen, bei so einem absoluten Topstar mit so einem professionellen Umfeld, dass er das Risiko eingeht, sein erstes Turnier bei einem Slam mit Best of Five sofort wieder zu spielen. Es macht eigentlich gar keinen Sinn, ohne Matchpraxis in die Belastung da auch reinzugehen. Und vor allem, das werden ja dann Back-to-Back-to-Back-Matches, die ja sehr lange werden können. Also ich rechne sehr fest mit einer Absage. Stehst du mir da bei oder bist du da etwas vorsichtiger?
Nee, also es würde mich komplett überraschen, wenn er bei News Open aufschlägt. Du hast gesagt, es ist so eine hohe Belastung und speziell für ja eine sensible Stelle wie das Handgelenk. Bist so lange raus, hast noch kein Vertrauen in deine Schläge, ganz geschweige dessen in dein Spiel. Also das würde ja mich sehr, sehr überraschen, wenn er bei News Open aufschlägt. Und ganz vielleicht, die Saison ist noch ein bisschen, aber ganz vielleicht sagt er sogar, okay, ich fange lieber mit einer noch längeren Vorbereitung und Pause erst im nächsten Jahr an oder nur noch ein, zwei Events am Ende des Jahres. Und da ist dann die Frage, ob das halt im Verhältnis steht und Sinn macht, weil für so einen Topstar, ehrlich gesagt, ist die Saison ja nach den US Open so ein bisschen durch. Natürlich, wenn du fit bist, musst du noch nach Asien. Dann gibt es noch ein, zwei Masters-Turniere, aber da kann man schon sich überlegen, ob man nicht dann frisch im Januar startet.
Ja, es wird gemutmaßt unter Kolleginnen, dass der Laver Cup eine relativ einfache Station sein könnte, um das Handgelenk mal in der Öffentlichkeit zu testen, ohne großen Druck. Genau, wir werden diese spannende Entwicklung natürlich beobachten für euch. Und ich hatte nationale Wertschätzung ja gesagt. Wolli, sagt ihr Jan Kumstad aus Tschechien schon was?
Ja, habe ich schon bei ein paar Turnieren gesehen und natürlich in vielen Draws schon verfolgen können.
Der hat das 75er Challenger Turnier, das jetzt am Wochenende zu Ende gegangen ist, in Hamburg gewonnen. Nummer 336 der Welt, 19 Jahre erst alt. Zweiter Challenger Titel dieses Jahr, hat letztes Jahr den Doppeltitel bei den Australian Open in der Juniorenkonkurrenz gewonnen. Hat ein super Turnier gespielt und hat aber im Finale nur 7-5 im dritten gewonnen gegen Marvin Möller. Und Marvin Möller war ja früher, als dieser Podcast noch ein reiner Interview-Podcast war, auch öfter als einmal zu Gast. Und ihr wisst das, mittlerweile 27 Jahre alt, auch relativ viele Verletzungsprobleme gehabt und Krankheitsprobleme in den frühen Jahren. Und hat dieses Jahr schon einen Challenger-Titel gewonnen und jetzt das Finale bestätigt mit einer tollen Turnierleistung und steht jetzt auf Career High 270. Und das wollte ich einfach nochmal mit jetzt 44 Weltranglistenpunkten mehr hier wertschätzend erwähnen und auch ein Beweis dafür, dass wenn man früher ein Top-Talent war, trotzdem noch mit 27 sich stetig verbessern kann und drücke auf diesem Weg die Daumen, vor allem verletzungsfrei und krankheitsfrei zu bleiben, dann ist da die Fahnenstange noch nicht erreicht und aus deutscher Sicht natürlich schön.
Ja, voll. Also vor allen Dingen muss man bei Marvin halt sagen, dass er einfach noch nie das Glück hatte, wirklich über eine Saison hinweg, wie du es halt schon angedeutet hast, oder zwei Saisons, drei Saisons, mal wirklich eine Form aufzubauen, sich zu etablieren, Punkte regelmäßig auch mal nicht nur hinzufügen, sondern auch verteidigen zu können. Und ich glaube, dass er das Level hat, mindestens das Level hat, wenn er fit ist, wo er jetzt gerade steht, dass er nicht sogar, wenn er länger durchspielt, in die Grand Slams gehört, glaube ich, dass das außer Frage steht. Und bin gespannt und drücke ihm die Daumen, dass er da einfach möglichst lange jetzt gesund bleibt, daran anknüpfen kann, sein hohes Ranking, sein Career High jetzt ausnutzen kann, um sich da weiter noch nach vorne zu pirschen und ja, seine Ziele zu verfolgen.
Genau. Und den tschechischen Youngster solltet ihr euch auch mal merken. Ist, glaube ich, kein großer Hot Take, dass der noch weiter hochsteigen kann, wenn er jetzt mit 19 schon auf
Genau.
Challenger-Ebene so gut mithält. Wir
Ja.
kommen zum Thema Vondrousova. In Folge 142 in Bad Homburg, kurz vor Wimbledon, haben wir bereits ausführlich über den Fall Vondrousova geredet. Das werden wir heute nicht nochmal alles aufklappen. Heute wird es darum gehen, dass die mehrere Dutzend Seiten der Verhandlung, wie das die ITA immer macht, in PDF-Form veröffentlicht wurde. Ich habe mich da ein bisschen durchgeforstet und habe Wolli auch informiert, der ja auch immer, das schätze ich so, auch immer interessiert ist bei der Thematik. Macht natürlich aus Spielersicht Sinn, sich damit mal ein bisschen zu beschäftigen, was aber nicht so viele machen. Und trotzdem kurz zusammenfassend, um alle auf einen Nenner zu bringen, die Kurzform ist, es ging um einen verweigerten Test im November. Also eine Dopingkontrolleurin hat bei ihrer Wohnung geklingelt, außerhalb der Whereabouts-Zeiten, also man muss eine Stunde am Tag angeben, in der man erreichbar sein muss, darf aber trotzdem unangekündigt auch zwischen 6 und 23 Uhr außerhalb dieses Zeitfensters getestet werden. Sie hat erst die Tür nicht aufgemacht, hat dann später unten den Test verweigert, indem sie einen Wisch unterschrieben hat. Da steht ganz groß drauf, oben Absätze, dass eine Verweigerung des Tests eine 2- bis 4-jährige Sperre nach sich zieht, und hat daraufhin mentale Gesundheit und Angststörungen als Grund genannt, die auch in dem Verfahren berücksichtigt wurden, allerdings nicht als drastischer Grund akzeptiert wurden. Und es kam zu einer 4 Jahre Sperre. Erklärt haben wir Wolli vor allem den Hauptgrund, dass die Dopingjäger so streng sein müssen und diese verweigerten Tests eben mit dieser Regel 2 bis 4 Jahre Sperre, beziehungsweise wenn es keine Gründe gibt, das zu berücksichtigen, auf 4 Jahre sogar hochzugehen, weil wenn die verweigerte Tests regelmäßig in langfristigen Auseinandersetzungen verkürzen würden, dann würden mutmaßliche absichtliche Doper natürlich im Zweifel, wenn sie wissen, sie haben was genommen, verweigern und dann mit viel Geld und Anwälten diese Sperren nach unten korrigieren und relativ schnell wieder spielen dürfen. Es gibt ja auch einen ähnlichen Fall. Wolli, hast du das eigentlich ein bisschen verfolgt? Du bist ja eigentlich auch ein Sportliebhaber, ein bisschen Leichtathletik-EM, der deutsche Topsprinter Ansa. Hat 2 Medaillen geholt, Gold und Bronze. Gold über 200 Meter, Bronze über 100 Meter, und wurde sogar 2 Wochen vorher, also erwartungsgemäß, deutscher Meister und hatte ebenfalls einen Test verweigert. Und er hat geclaimt, dass der Kontrolleur nicht mit ihm zum Flughafen wollte, weil er zum Diamond Meeting kurzfristig nachgerückt ist und den Flug bekommen wollte. Und der Kontrolleur hat aber gesagt, er kann nicht gewährleisten, dass er Ansa die ganze Zeit begleiten kann, weil das ist die Aufgabe des Kontrolleurs. Er darf ihn nicht außer Acht lassen, ne? Also Flughafenkontrollen etc. pp. Also nicht die Dopingkontrollen am Flughafen, sondern die normalen Flughafenkontrollen. Und da steht jetzt Meinung gegen Meinung, weil Ansa behauptet öffentlich, dass er nicht aufgeklärt wurde, sprich nicht unterschrieben hat. Die ARD-Dopingredaktion mit Hajo Seppelt hat öffentlich im Fernsehen gesagt, dass sie andere Informationen, schwerwiegende Informationen vorliegen haben, dass das doch geschehen sei, was ich mir nur somit erklären kann, dass da auch was unterschrieben worden ist. Und da wird es dann ähnlich laufen und der wird seine krassen Medaillen zurückgeben müssen. Deswegen durfte er auch nicht in der Staffel starten, aus demselben Grund, weil sonst Tür und Tor geöffnet werden. Das nochmal, um alle zusammenzubekommen. Das hast du wahrscheinlich auch mitbekommen, ne? Diesen Fall.
Ja, habe ich mitbekommen.
Genau. Und du hast ja auch mit mir Austausch gehalten, was jetzt, nachdem das Verfahren öffentlich wurde, am meisten zitiert wurde. Ich habe mir lange überlegt, ob wir den genauen Wortlaut hier überhaupt so sagen können. In dem Verfahren ging es auch mal wieder um WhatsApp-Chats, wie so oft auch in Doping-Fällen. Sie hat freiwillig ihr Handy abgegeben. Und was mich immer so ein bisschen wundert, ist, wenn die dann ihr Handy abgeben, warum die nicht vorher Sachen löschen. Aber ich glaube, unter so Drucksituationen vergessen die auch vielleicht teilweise, was die vielleicht mutmaßlich alles geschrieben haben könnten. Und sie hat wenige Minuten, nachdem die Dopingkontrolleurin an ihrer Tür geklingelt hat, unter anderem ihrem Freund, der ebenfalls Tennisprofi ist, geschrieben, ich sag's nicht auf Deutsch, aber ich sag's auf Englisch, there is a from doping at the door, was übersetzt sowas heißt wie dann ein sehr schlimmes Schimpfwort gegenüber Frauen vom Doping an der Tür. Also sie wusste schon sehr genau, dass da so eine Kontrolleurin ist und hat das sehr, sehr negativ dargestellt, was ja erstmal auch schon ein schlechtes Image ja, irgendwie so hervorruft. Und das wurde öffentlich und das war fast Wally. Das ist natürlich mediale Welt, ne? Digitale Welt, fast überall als Überschrift genutzt, was sie natürlich schon sehr ins sehr schlechte Licht gerückt hat, ne?
Ja, natürlich. In vielerlei Hinsicht, ich meine, erstmal natürlich der fehlende Respekt gegenüber einer Kontrolleurin und natürlich dann auch die Art und Weise, ist einer vertrauten Person halt in dem Wortlaut zu schreiben, steht natürlich im krassen Gegensatz zu ihrer Verteidigung. Dann natürlich auch der Zeitpunkt quasi während des Klingelns schon oder als die Kontrolleurin an der Haustür war, das direkt schon so zu äußern, ja, lässt einfach kein gutes Licht auf sie fallen und hilft jetzt nicht, ihre Verteidigung zu stärken. Und darum geht's ja auch in diesem Fall.
Voll. Wir haben die wichtigsten Punkte für euch zusammengefasst. Wichtig finde ich, dass auch die ITIA ihren mentalen Zustand anerkannt hat und selbst auch das Tribunal, also dass das Verfahren sozusagen entschieden hat, auch formulierte sinngemäß selbst, dass der Fall, also dies ein sehr unglücklicher Fall sei, eine Spielerin trifft in einem Moment von Stress und Angst eine falsche Entscheidung mit enormen Konsequenzen. Das Tribunal hat aber auch lang und ausführlich gleichzeitig festgehalten, dass Vondrousova eine ganze Kette vermeidbarer Fehler produziert hat und im Gesamtprodukt einfach das nicht haltbar gewesen ist. Es gibt zum Beispiel auch, da steht Meinung gegen Meinung, unterschiedliche Aussagen zwischen der Kontrolleurin und Vondrousova, wie oft an der Sprechanlage miteinander gesprochen wurde, wann die Sportlerin dann genau runtergekommen ist, dass die Kontrolleurin sich nicht richtig, sie nicht richtig verlangt habe, richtig auszuweisen. Also Vondrousova hat auch gesagt, es hätte auch sein können, dass meine Schwester runterkommt und so, weißt du, solche Dinge. Also da gab es über Kleinigkeiten in dem Ablauf gab es unterschiedliche Meinungen über den Hauptfakt, aber dass sie irgendwann unten war, dieses Blatt Papier unterschrieben hat und dann in Seelenruhe mit ihrem Hund spazieren gegangen ist, das haben beide Parteien bestätigt und das führte dann letztlich auch zum Ablauf der Dinge. Die wichtigsten Punkte, und Wolli, da gleich über den ersten Punkt, da möchte ich dich mit reinholen, über dieses fundamentale Missverständnis der Whereabout-Regeln. Wir haben hier schon oft darüber geredet, dass halt Profisportler in sehr vielen Sportarten, die den WADA-Code angehen, angeben müssen, wo sie sind und sich aber nur wenige vielleicht damit beschäftigen. Wir haben ja auch bei Wimbledon mitbekommen, dass Serena Williams auch zum Beispiel stellvertretend für Dutzende von Tennisprofis nicht wusste, dass Sportler auch, dass Tennisprofis auch außerhalb ihres Zeitfensters kontrolliert werden dürfen. Und du warst dir, glaube ich, in einer der letzten Folgen auch nicht 100% sicher, ob du das gewusst hättest, ne? Oder?
Ich war mir bei irgendeiner Regelthematik auf jeden Fall nicht ganz sicher. Aber ich würde halt das Risiko nie eingehen und meines Erachtens kannst du mit den Leuten reden und sie einfach auch nochmal fragen und wenn du dir unsicher bist, gibst du immer den Test ab, weil das, wenn du den Test verweigerst, das ist für mich einfach nur logisch, dass das Konsequenzen hat und irgendwie eine starke Begründung dahinter stehen muss. Das ist klar und ich glaube jetzt in dem Fall ist halt krass, dass Vondrousova mit der Unterschrift, der Moment der Unterschrift, an den sie sich wahrscheinlich auch noch erinnern kann,
hat sie auch
für 4 Jahre rausgenommen hat. So.
Ja.
Das ist schon ein krasses Signing. Und ja, ich finde es einfach nicht so, also ich glaube, ich hätte es einfach anders gemacht.
Ja, den interessantesten Punkt finde ich eigentlich, dass du gesagt hast, und so kenne ich dich ja auch, und so schätze ich auch meine Freunde allgemein. Ich umgebe mich eigentlich nur mit Menschen, die selbstbewusst sind in Dingen, die sie können oder wissen. Und wenn sie etwas nicht können, dann fragen sie nach Hilfe. Und wenn sie etwas nicht wissen, dann erkundigen sie sich auch. Und in dem Moment, wo du dir unsicher gewesen wärst, hättest du den Kontrolleur oder die Kontrolleurin ja gefragt. Und dann hätte der Kontrolleur oder die Kontrolleurin dir ja dieses Blatt Papier gezeigt. Und da steht wirklich nicht im Kleingedruckten, sondern oben, weil das der wichtigste Paragraph ist, dieser Punkt drauf. Und spätestens dann müssen ja alle Alarmglocken läuten. Und was ein sehr interessanter Punkt in diesem Verfahren war, ist, dass wir wissen, dass ja das Vondrousova offenbar glaubte, außerhalb ihres täglich angegebenen 60-Minuten-Zeitfensters keinen Test machen zu müssen. Und das hatte sie ja damals auch auf Social Media direkt gepostet. Das ist faktisch falsch. Schlimmer ist, Wally, dass sowohl ihr Freund, der auch Tennisprofi ist, das geht aus den Chats hervor, als auch ihr Agent, das ist Eric Molina, ein sehr erfahrener Tennisagent, der mit mehreren Profis arbeitet, das ebenfalls nicht wusste und auch nicht herausgefunden hat oder verifiziert hat. Der hat ja unter anderem, das wussten wir von damals ja auch schon, mit einer WTA-Verantwortlichen telefoniert, die das auch nicht klar verifizieren konnte. Ja, und es ist ganz klar, das einstündige Fenster verpflichtet den Spieler, dort garantiert verfügbar zu sein, aber getestet werden kann auch außerhalb dieses Fensters. Außerdem war jetzt in dem Papierkram klar geworden, Vondrousova wurde seit 2018 in 83 Dopingkontrollen getestet. Die ITIA, jetzt zitiere ich mal, hielt es deshalb für nicht glaubwürdig bzw. kaum nachvollziehbar, dass eine so erfahrene Spielerin diese grundlegende Regel nicht kannte. Nach dem Vorfall hatte sie das ja, hatte ich eben schon gesagt, auf Instagram behauptet. Wir wollen natürlich nicht einseitig nur die als Dopingjäger oder ich als Dopingjäger diese Dopingregeln argumentieren, sondern uns natürlich auch über ihre mentale Gesundheit, mit der mentalen Gesundheit beschäftigen. Und das hat das Tribunal auch getan. Da hat sie ja nochmal klar gemacht, auch sie habe Angst um ihre Sicherheit gehabt, weil abends eine fremde Person vor ihrer Wohnung stand. Sie verwies dabei insbesondere auf Petra Kvitova. Die wurde ja schrecklicherweise wirklich von einem Fremden bei einem Überfall vor der Haustür attackiert und hat sich eine schlimme Verletzung zugezogen. Das war 2016. Vondrousova ist Landsfrau. Kann man erstmal grundsätzlich nachvollziehen, dass da eine Angst herrschte. Die ITIA hat, und das hat das Tribunal dieser Argumentation dann auch gefolgt, verschiedene Punkte dagegen argumentiert. Vondrousova, das ist der schwächste Punkt, ist für mich, Vondrousova wohnt vergleichsweise in einer kriminalitätsarmen Gegend in Prag. Da könnte man jetzt noch argumentieren, gut, bestimmt auch Kriminelle könnten sich auch natürlich in reiche Gegenden verlaufen, weil sie da Kohle machen wollen. Das Argument fand ich am schwächsten, aber es gibt auch stärkere Argumente. Eins davon war, wenn sie tatsächlich eine gefährlichere Person vor ihrer Wohnung vermutete, warum ging sie 10 Minuten später mit ihrem Hund nach draußen und traf genau diese Person an, unterhielt sich mit ihr und ging dann auch noch ganz normal spazieren in einem Angstzustand. Hinzu kommt, in ihren damaligen Nachrichten an Freund und Agenten äußerte sie laut des Dokuments keinerlei Sicherheitsbedenken. Das schwächte die später vorgebrachte Erklärung zusätzlich. Vondrousova führte vor dem Tribunal außerdem eine Angststörung und eine aktuelle Stressreaktion als Erklärung an. Das Tribunal akzeptierte durchaus, dass die Situation bei ihr Angst und Stress ausgelöst haben dürfte, aber das reichte nach Auffassung des Tribunals nicht als außergewöhnlicher Umstand, der die Verweigerung einer Dopingkontrolle rechtfertigt. Die BBC hat berichtet, Wolli, dass Vondrousova bis zum 10. August Einspruch gegen die Entscheidung beim CAS einreichen wollte. Die haben den Agenten befragt. Das heißt, sie hat das Team muss bis vor einer Woche das schon getan haben. Sie ist mittlerweile auf 122 in der Weltrangliste zurückgefallen. Das wird natürlich jetzt weiter so sein, weil sie ja nicht spielen darf, weiter zurückfallen. Bleibt die 4-Jahres-Sperre bestehen, dürfte sie erst im Juni 2030 wieder spielen, dann wäre sie fast 31 Jahre alt. Also wie wir schon vor fünf, sechs Wochen gemutmaßt haben, wird es eine weitere Instanz geben. Nach dem, was wir so bei anderen Fällen erlebt haben, dass da ja auch mal was overruled wurde, möchte ich mich trotzdem weit aus dem Fenster lehnen nach den mir vorliegenden Informationen, sowohl aus dem Dokument, das ich komplett gelesen habe zweimal, als auch in Gesprächen mit Leuten, die noch relativ nah dran sind, auch tschechischen Kollegen, würde es mich ganz, ganz stark wundern, wenn der Kast zu einem anderen Urteil kommt. Und das ist ein schlimmes Beispiel dafür, wie eine Athletin, die alterstechnisch in ihrer Prime ist und der eine Weltklasse-Athletin ist, die vielleicht nicht konstant abliefert, aber Wimbledon gewonnen hat, French Open-Finale stand, Medaille geholt hat bei Olympia, ihre Karriere in der Prime weggeschmissen hat. Durch so, wie sich das jetzt alles aufgetan hat, Unwissenheit, Arroganz, beleidigenden Verhalten und vielleicht auch Angst. Und völlig losgelöst von dem Fall und losgelöst von der Personalie Vondrousova, diesen nachfolgenden Satz beziehe ich nicht auf sie, aber allgemein formuliert, müssen wir uns mal allgemein hinterfragen, wenn so viele Argumente zusammenkommen, ob ein relativ reflektierter Mensch wirklich aus diesen Gründen so handelt oder ob da vielleicht auch andere Gründe hinten dran noch waren. Soweit von mir vor der Thematik. Aber insgesamt ist es einfach traurig, oder?
Ja, voll. Und das ist, glaube ich, das größte Takeaway und auch das Learning, was man aus so einer Situation, so unglücklich sie auch für die Athletin jetzt ist, mitnehmen sollte. Speziell ja, junge Sportler und Sportlerinnen, ja, sich selber vielleicht nicht zu überschätzen und sich mit den wichtigen Dingen, die eine Karriere beeinflussen können, auseinanderzusetzen. Und man muss nicht jede Regel bis ins kleinste Detail wissen, aber man sollte immer versuchen, bodenständig zu bleiben, andere Leute mit Respekt zu behandeln. Und wenn man sich halt nicht sicher ist, sich selber vielleicht nicht zu überschätzen und seine eigene Macht nicht zu überschätzen, irgendwie aus der Situation schon wieder rauszukommen, wie gesagt, sondern einfach bodenständig zu bleiben und sich mit den wichtigen Sachen, die eine Karriere beeinflussen können, auseinanderzusetzen. Das fängt bei Meldungen für Turniere an, das geht dann weiter über On-Court-Regeln, die auch matchentscheidend sein können und dann natürlich auch Sachen, die das Doping und die Tests betreffen.
Und wenn es für eine Sache gut ist, dieser Fall Vondrousova und vielleicht auch der Fall Ansa, die ja beide öffentlich im Tennisbereich vielleicht oder in beiden Sportarten vielleicht eher so in der eigenen Bubble, aber dann doch auch drüber hinaus, zumindest im Fall Ansa, habe ich auch viele Insta-Posts gesehen über die eigentliche Bubble, die über die eigentliche Bubble hinausgehen. Wenn es für eine Sache gut ist, dass dann jetzt Licht auf diesen Punkt geleuchtet wurde und dass jetzt immer weniger Sportler in der Zukunft sagen können, sie wussten davon nichts, weil jetzt gibt es diese Beispiele. Und ich finde es halt super wichtig und richtig, auch wenn es unangenehm ist, auch wenn jemand zum Flughafen muss, wenn jemand Angst hat oder Depression oder ähnliches, dass das nicht verweigert werden darf, weil ansonsten wird Tür und Tor geöffnet für Leute, die wirklich mutmaßlich dopen. Und wir wissen halt auch, also auch in beiden Fällen gibt es die Möglichkeit, dass das auch nur Ausreden sind, weil vielleicht irgendwas genommen wurde. Das ist Teil der Möglichkeit. Ich sage nicht, dass es so ist, aber genau dafür ist die Regel da. Und wir haben ja auch letztes Mal davon besprochen, es gibt ja noch einen anderen Punkt. Stellt euch mal vor, sie hätte nicht aufgemacht, sie wäre gar nicht erst an die Sprechanlage gegangen, sie hätte irgendwie, wir wissen das ja nicht, aber eine Videokamera, wo sie erst hätte gucken können, okay, da ist irgendeine Frau, ohne zu wissen, dass das um Doping-Tests jetzt geht, und sie macht gar nicht auf, die klingelt noch 4-5 Mal, sie macht nicht auf, dann geht die Doping-Kontrolleurin irgendwann wieder, dann wäre es dieser Mist-Test gewesen und davon kann sie sich ja zwei erlauben und wir wissen ja auch aus anderen sportartübergreifenden, das hatte ich damals ja auch gesagt, Verfahren, dass SportlerInnen, die mutmaßlich absichtlich dopen wollen, genauso vorgehen, weil sie Angst haben, positiv getestet zu werden. Das noch abschließend. Wally, wir kommen zum zweiten großen Thema des Tages, das nicht minder komplex ist. Wir geben uns mal so 14, 15 Minuten dafür. Es ist nicht neu. Es geht darum, um den Zusammenhang der vielen Verletzungen von Profispielern, vor allem auf der Herrentour, in Relation zum Tenniskalender und den veränderten Umständen. Ich habe mal so drei Punkte rausgearbeitet, die ich vorher mit euch teilen möchte. Also zum einen ist es der Tenniskalender, der sich ja verändert hat. 7 der 9 Masters sind 2 Wochen. Masters-Turniere sind weiterhin eigentlich verpflichtend für Profispieler. Die Veränderung der Tennisbälle, da bin ich sehr gespannt, was du als Beteiligter und als Tennisprofi dazu sagst. Und die Veränderung des Klimas. Das sind so für mich drei Punkte. Die Welt verändert sich, es wird immer heißer, es wird ausdauernder, die Sportart wird schneller, die Matches werden länger. Das sind so ein bisschen die drei Punkte, die ich sehe, die mutmaßlich Verletzungen befeuern könnten. Und ich habe erst die ganze Zeit gedacht, das ist vielleicht eine Scheindiskussion, Wolli. Aber jetzt gibt es ein offizielles ATP-Statement dazu, was ja nur bedeutet, dass die ATP sich dazu gezwungen sah, mal zu den ganzen Diskussionen sich zu äußern. Wolli, ich nenne einfach mal ein paar Namen, ne? Sinner, nur Vorsichtsmaßnahme, aber Knieverletzung. Geht ohne Vorbereitungsspiel in die US Open. Letztes Spiel, Wimbledon-Finale. Alcaraz haben wir besprochen. Oger Aliassime musste sein Heimturnier absagen wegen einer Rückenverletzung. Und da geht es ja nicht um Belastungssteuerung, weil der hätte natürlich Kanada niemals freiwillig verzichtet als Heimstar. Taylor Fritz, immer wieder Probleme. Wir haben das schon angesprochen, auch gegen Zverev. Patellasehnenprobleme im Knie. Davidovic Fokina verletzt. Sebastian Korda, ganz oft verletzt und momentan auch verletzt. Holger Rune, ganz lange schon wegen Achillessehnen raus. Bublik verletzt. Jake Draper, ehemals Nummer 4 der Welt, kommt auf keinen grünen Zweig mehr nach einer Ellenbogenverletzung, der eine ganz spezifische Verletzung im Ellenbogen hat, die nicht besser wird. Um jetzt nur mal ein paar Namen zu nennen. Es gibt auch 5, 6 bei den Damen. Der eine Punkt ist diese Verletzung. Der andere Punkt ist natürlich, dass dann auch noch andere Spieler, die nur leicht angeschlagen sind oder vielleicht mutmaßlich auch einfach keinen Bock haben auf noch ein Turnier mehr, Kanada kurzfristig absagen. Djokovic hat ja aus Belastungssteuergründen abgesagt und Kanada ohne die 3 Topstars gespielt hat und ihren lokalen Matadoren vor Anpfiff, hätte ich jetzt fast gesagt, auch noch verloren haben, mit einem komischen Feld dastehen. Und die ATP, du hast das Dokument auch gesehen, Wolli, hat jetzt eigentlich, wenn man es in einem Satz zusammenfassen müsste, eigentlich gesagt, dass zwar Gesundheit und Wohlbefinden der Spieler für die ATP grundlegende Prioritäten haben, sie aber keinen einfachen Zusammenhang zwischen Kalender und Verletzungen sehen und stattdessen ganz, ganz viele mögliche Ursachen genannt haben in diesem Statement. Individuelle Verletzungs- und Krankengeschichten, Matchbelastung, Trainingsbelastung, Reisen, Wechsel zwischen unterschiedlichen Belegen, Regeneration und äußere Spielbedingungen. Ja, das mal so als Eingangsstatement. Ich habe noch ein paar Statistiken von der PTPA, die gesagt haben, dass die Verletzungen von 2025 auf 2026 prozentual deutlich angestiegen sind. Da hat ein Doktor Fälle zusammengefasst. Und Zverev hat in Kanada unter anderem gesagt, die 2 Wochen Masters einfach wieder auf eine Woche machen und alles wird gut. Was wir auch wissen, so einfach nicht möglich ist, weil die ATP sowohl mit Sponsoren als auch mit Zuschauereinnahmen als auch mit TV-Geldern über den längeren Zeitraum mehr Geld einnimmt. So,
ja.
Ist damit schon alles gesagt? Können wir eigentlich abhaken, oder?
ja und nein. Also es sind natürlich so viele Faktoren, die da mit reinspielen. Und als erstes würde ich ganz gerne die letzte Aussage von Sascha aufgreifen und mich mal auf den Kalender beziehen. Und da haben wir eigentlich das Problem, was am greifbarsten ist jetzt akut, die Verlängerung der Masters-Turniere, die ist für die Topspieler ja, einfach noch zehrender macht, die ganze Tour zu spielen. Das ist sicherlich einer der Hauptgründe, beziehungsweise auch einer der Gründe, der am schnellsten, du sagst, es ist nicht reversibel, aber was du wieder ändern kannst oder ändern müsstest, ist, finde ich, schon auch die Dauer der Turniere, einfach weil es weder für die Zuschauer einen großen Mehrwert bietet, noch für die Spieler angenehmer. Einfach aufgrund der grundsätzlichen Struktur des Turnierkalenders ist es keine große Hilfe, die Turniere, auch wenn du halt mal einen Tag Pause hast zwischen deinen Matches, erstmal lang zu ziehen, weil du einfach grundsätzlich viel länger von zu Hause weg bist. Dann ist
Das ist
natürlich die
ein ganz
Frage.
wichtiger Punkt, Wally. Gut, dass du das so sagst, weil das verstehen, glaube ich, nicht viele. Das hat Sascha auch schon mehrmals gesagt. Du lebst ja ganz anders auf einem Profiturnier. Also sowohl von deiner Regeneration als auch von den Trainingsmöglichkeiten, von deinem Umfeld, alles drum und dran ist ja ganz anders.
Genau. Also es ist sehr, sehr zehrend, einfach unterwegs zu sein beim Turnier. Da schaltest du halt natürlich anders ab, als wenn du zu Hause bist. Das ist ganz klar. Dann haben wir die grundsätzlich auch die Länge der Saison. Jetzt wurde im letzten Jahr der Meldeschluss für die Australian Open, wo alle am Ende des Jahres noch für spielen, wurde 2 Wochen nach vorne geschoben, hat dazu geführt, dass einige Spieler früher aufgehört haben zu spielen, und früher ist Mitte November. Wieder alte Diskussion. Wir haben nur 4 bis 6 Wochen, dann geht schon wieder im Januar die neue Saison los. Im Vergleich zu anderen Sportarten spielen wir eigentlich das ganze Jahr. Wenn du dann noch ein paar Liga-Matches, Exhibitions, sowas hast in der Zeit, in deiner Vorbereitung noch, spielst du eigentlich komplett das ganze Jahr. Und das Argument der ATP, du kannst deinen Kalender frei wählen. Die Topspieler können es nicht, und die, die dahinter kommen, können es eigentlich auch nicht, weil parallel gespielt wird. Immer wenn du sagst, du gönnst dir eine Pause, du spielst nicht, haben die anderen die Möglichkeit, an dir vorbeizuziehen. Also dieser Druck.
Weißt du, was die ATP übrigens in dem Statement auch gesagt hat als Argument, dass sie nicht nur die Topspieler berücksichtigen kann im Kalender, sondern auch alle Spieler genügend Möglichkeiten haben müssen, Punkte zu sammeln. Das geht ja aber
Ja.
so ein bisschen konträr gegen das, was du jetzt gesagt hast eigentlich, ne? Also für mich fühlt es auch nicht so an, als hätten Spieler aus der zweiten, dritten Reihe dadurch einen Vorteil.
Nee, du kannst ja die Punkte der Topspieler eh nicht mit kleinen Turnieren einholen. Und es
Ja.
ist halt ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite möchten die Spieler Optionen und Möglichkeiten haben zu spielen. Jeder möchte mehr Turnierwochen haben. Auf der anderen Seite sind eigentlich auch alle froh, wahrscheinlich, wenn November und Dezember gar keine Turniere angeboten werden, weil man dann gezwungen ist, eine Pause zu nehmen, was langfristig für den Körper, die Erholung, die Entwicklung auch besser wäre. Aber eine Möglichkeit bringt immer Plus und Minus mit sich. Und dann kommen natürlich für mich etwas kleinere Faktoren, sind die härteren Umweltbedingungen, das Wetter. Dann kommt schon ein bisschen höher gewichtet die eher langsam werdenden Plätze, die einfach das Spiel physischer machen, weil ja, du einfach mehr Bälle schlagen musst. Und noch höhere Gewichtung hat bei mir die Ballqualität, die seit Corona extrem abgenommen hat, die in zahlreichen Trainingsstunden den Arm mehr fordert und dann natürlich in der Matchbelastung dann ebenso.
Herr Wolli,
Und
gehen wir mal konkret da rein auf den Punkt, wenn du mir erlaubst. Ich würde davor noch kurz untermalen. Die PTPA, die man ja auch durchaus kritisch sehen kann, haben Anfang August in der Pressemitteilung, die unter anderem dann Reuters, die Agentur, auch zitiert hat, ein Projekt veröffentlicht von Verletzungsdaten mit dem medizinischen Direktor der PTPA, Dr. Robbie Sicca. Und da geht es laut Aussagen der PTPA, ich kann das nicht doppelt verifizieren, muss mich sozusagen jetzt auf diese Spieleragentur verlassen, Verletzungsdaten aus mehr als 30.000 Profimatches aller Ebenen des Tennissports aus den vergangenen 8 Jahren. Die wurden gesammelt und analysiert und in einem Statement hat die PTPA dann veröffentlicht, die Datenlage ist eindeutig, die Saison ist zu lang, die Regenerationszeiten werden kürzer und Verletzungen treten früher auf und werden schwerwiegender. Jetzt wird's interessant. Nach Angaben der Organisation ergab die Analyse, dass Verletzungen des Oberkörpers im ersten Quartal 26 gegenüber dem gleichen Zeitraum 25 um 42% gestiegen sind. Bei Armverletzungen betrug der Anstieg im gleichen Zeitraum sogar 112%. Diese Zahlen jetzt mal übermittelnd, überspitzt formuliert, gefragt, sind die Bälle dran schuld und wenn ja, konkret warum?
Die sind auf jeden Fall mit schuld, weil die Bälle einfach langsamer geworden sind, weicher geworden sind und deswegen du quasi mehr draufhauen musst. So, und das hat halt jetzt auch dazu geführt, dass, das hat Mischa Zverev in einem Interview auch gesagt, dass die Bespannungshärten so weit runtergegangen sind über die Jahre. Ich habe auch in meinen Jugendjahren 25, 26 Kilo bespannt, immer. Jetzt bin ich bei 20, 22 maximal. Und das ist ein Prozess gewesen über die letzten Jahre. Und ich hätte mir vor ein paar Jahren nie vorstellen können, mit 20 Kilo Seiten zu spielen. Aber jetzt ist es absolut die Norm. Es gibt, ich kenne keinen Spieler, der noch 25, 26 Kilo bespannt. Es wird sicher welche geben, aber einfach so von meiner Wahrnehmung sind einfach sehr, sehr viele weit runtergegangen, weil die Bälle einfach nicht mehr so hart sind und nicht mehr so schnell aus dem Schläger geben. Das heißt, um den Impact vom Ball auf den Schläger zu reduzieren und mehr Power zu generieren, neben deiner ganzen Kraft aus dem Arm und was du ja eigentlich auch über Schwung machst, aber natürlich, wenn du Energie generierst auf dem Schlag, werden deine Muskeln und Strukturen belastet. Um das zu unterstützen und überhaupt verträglich zu machen mit dem Arm, gehen halt alle so weit runter mit der Bespannungshärte. Und wir hören so viel von Spielern und Spielerinnen über die Wochen des Jahres hinweg, dass sich immer über Bälle, wechselnde Bälle auch beschwert wird. Ja, dass es jetzt irgendwie keine Sache mehr ist, die man in Abrede stellen kann.
Also den Punkt, den ich als Journalist immer mitbekomme, ist, dass verschiedene Turniere verschiedene Sponsorenverträge mit verschiedenen Ballanbietern haben. Soweit ist mir das klar. Allein der Wechsel ist ja immer relativ schwer für Profis, die sehr feinfühlig sind. Und da geht es ja wirklich auch um Nuancen. Der Punkt ist mir sehr klar. Aber vielleicht könntest du noch mal erklären, warum haben sich denn die Bälle überhaupt so verändert? Weil es geht ja markenübergreifend, dieses Argument, ne?
Also meines Erachtens sind es eigentlich, es sollte oder müsste eigentlich Kostengründe haben, so dass billiger produziert wird oder die Qualität der, also es lohnt sich vielleicht nicht mehr, teure Bälle zu produzieren, weil es keiner mehr zahlt von den Endverbrauchern, aber eigentlich ist der Bedarf da. Es würden gerne Leute auch auf Clubebene wieder bessere Bälle haben. Wir finden keinen Ball mehr, der eine Stunde hält, oder es liegt an den Produktionsstätten, dass sie das von sich aus nicht mehr anbieten und die Marken keinen Einfluss darauf haben und quasi schon den höchsten Qualitätsstandard anfragen, aber halt nur noch das bekommen, weil vielleicht Rohstoffe schlechter verarbeitet werden in erster Instanz. Also ich kann dir den Grund nicht nennen, aber normalerweise...
Das sind jetzt Mutmaßungen von
total,
dir, ne?
Also, ja, genau. Okay. In der heutigen Welt geht es eigentlich um Profitmaximierung und das ist eigentlich egal, welche Instanz jetzt da den ersten Impuls gesetzt hat in der Produktion der Bälle bis hin zur Abnahme, wird es da, glaube ich, irgendwo drin begründet liegen.
Okay, ja, sehr interessant. Ich erinnere mich auch während der Corona-Zeit, dass ich auch mal über die Bälle was gemacht habe. Ich kann jetzt aus dem Stegreif nicht mehr genau erinnern, aber damals gab es auch schon eine Thematik. Jetzt haben wir viel analysiert, beziehungsweise wir haben viel zusammengefasst und unsere und du vor allem deine persönliche Meinung als Tennisprofi gegeben, die sich ja auch zusammenfasst aus Erfahrungswerten von dir und Profispielern, mit denen du zu tun hast, auf den unterschiedlichen Ebenen. Aber wenn wir jetzt zum Abschluss auch mal ein bisschen lösungsorientiert denken, und ich denke jetzt einfach mal laut aus dem, was du gerade gesagt hast, ohne dass ich irgendwelche Insider-Infos habe. Die ATP hat jetzt in einem Statement so getan, als würde sie das alles nicht angehen und das wäre alles Spielersache und die Spieler müssten ihren Turnierkalender einfach gut überblicken, okay? Das Thema Ball ist mit keinem Wort in dieser Meldung verwendet worden. Ich rede mit dir oft, ich rede mit anderen Tennisprofis oft, das Thema Ball fällt immer sehr oft. Du hast gerade von der Nachfrage auch auf Club-Level gesprochen, aber wenn man mal nur die Nachfrage von Profi-Tennis sieht, ja, ich glaube, das ist der wichtigste Punkt jetzt erstmal. Müssten die Touren, die ATP, die WTA und die ITF, da nicht auch ein Interesse haben, in Absprache mit den Herstellern für bessere Qualität wie früher zu sorgen? Allein nicht nur aus Verletzungsgründen, sondern einfach nur auch aus Qualität, um die Qualität des Sports zu bewahren. Also das ist so das, was jetzt als Conclusion bei mir rauskommt, weißt du? Aber dazu müsste man sich ja erstmal den Fehler eingestehen, dann in Verhandlungen mit den Ballmarken gehen und natürlich viel mehr Geld ausgeben, weil die müssten das ja, also wenn dein Argument stimmen würde, dass die Firmen billiger produzieren, müssten ja die Touren subventionieren.
Ja, wie gesagt, ich habe es ja auch ein bisschen relativiert. Ich weiß nicht, ob der Fehler bei den Marken liegt oder ob die Rohstoffe an sich schon so schlecht in erster Instanz verarbeitet werden, dass du gar nicht mehr den Kautschuk oder den Filz für den Ball bekommst, den du vor 10 Jahren bekommen hast und dir da dann irgendwie die Hände gebunden sind. Aber ja, es wäre in Interesse der ATP, aber es wird so lange, denke ich, nicht gemacht, bis der Schaden der verletzten Spieler monetär größer ist als die Investitionen, die in neue Bälle gemacht werden müssen. Das muss ich einfach rechnen.
Das ist ein krasser Satz.
Spiel, würde ich sagen.
Das ist aber ein krasser Satz, den du sagst.
Ja, aber meines Erachtens wird so entschieden.
Das bedeutet ja nur übersetzt, wenn ich es jetzt als Journalist deutlicher formuliert, dass die Verantwortlichen die monetären Zwecke über die Interessen der Spieler stellen.
Das ist so das Journalisten-Zitat-Headline-Picking. Ja, also ich gebe dir recht.
Das hast du gesagt.
So nicht in Abnahme stellen, weil es im Kontext meines Erachtens nicht so rüberkommen sollte. Aber ich finde es natürlich interessant, was man dann daraus machen kann, auch aus deiner Sicht. Aber das ist mein Gefühl. Der Schaden der verletzten Spieler müsste halt, ja, am Ende werden Entscheidungen monetär getroffen, was sich rechnet. Geht ja auch um die Verlängerung der Masters-Turniere und. Ballpartner ist ja nicht, weil die eine Marke so sympathisch finden, sondern es geht darum, aus jedem Turnier möglichst den besten Deal zu ziehen. Und das in Summe muss halt dann irgendwie im Verhältnis stehen zu dem Mehraufwand und den Mehrkosten oder Anderskosten, eine einheitliche Ballmarke und einen einheitlichen Ball auf alle Turniere zu übertragen, testen zu lassen, produzieren zu lassen und.
Sehr interessant. Ich denke, es bräuchte noch mehr Statistiken, wie es jetzt zum Beispiel die PTPA rausgegeben hat, und mehr Indizien und Beweise dafür, dass der Turnierkalender und die Bälle mitverantwortlich sind für die Verletzung. Weil Verletzungen, das haben wir ja auch schon mal besprochen, gab es schon immer. Wir leben in einer digitalisierten Welt. Das heißt, News werden auch schneller öffentlich, die Intensität der News. Man denkt vielleicht auch, es gibt mehr Verletzte. Das heißt, man müsste eigentlich auch mal genau vergleichen gegenüber den 90ern und frühen 2000ern. Es ist schwer, diese Vergleiche zu ziehen, weil ich glaube, dass nur wenn wirkliche Shotgun-Beweise auf der Straße liegen, dass dann die Verantwortlichen andere Statements rausgeben würden, als sie es jetzt gemacht haben. Das nochmal abschließend dazu. Sehr interessant, Wolli. Zwei tiefe Themen, die wir jetzt, glaube ich, ganz gut mal aufgeklappt haben. Man kann das, glaube ich, nicht lösen in einer Podcast-Folge, aber für mich war es sehr interessant, diese beiden Themen mal ein bisschen genauer zu besprechen. Wir hören uns gleich weiter in ein paar extra Minuten bei Patreon unter www.patreon.com/advantagepodcast. Da könnt ihr gleich direkt weiterhören, noch ein paar Minuten. Wir beantworten da unter anderem noch eure weiteren HörerInnen-Fragen und reden noch ein bisschen privat weiter. Und dir gebührt wie immer das letzte Wort im Advantage Podcast. Und vielleicht kannst du auch noch ganz kurz, weil da kommen immer wieder Fragen zu, du hast es ja sogar auch schon bei dir auf deiner Insta-Seite gepostet, aber vielleicht noch die nächsten ein, zwei Turniere von dir mitgeben.
Ja, erstmal danke an alle fürs Zuhören. Danke, Yannick, für die Folge. Hat super viel Spaß gemacht, Deep Dive zu machen in diese zwei wichtigen und aber auch so konträren Themen. Einmal Doping und einmal ATP-Turnierkalender. Für mich geht es jetzt diese Woche weiter in Überlingen. Also nach einer internationalen Pause durch die Liga bin ich sehr froh, wieder einzusteigen. Dann geht's das letzte deutsche Turnier in Augsburg und dann spiele ich Mallorca Challenger und in Frankreich, in Cassis, Südfrankreich, ein weiteres Challenger und werde dann für den Rest des Jahres in Europa bleiben und euch natürlich auf allen Kanälen weiter auf dem Laufenden halten. Also folgt da gerne rein, wenn ihr da am Ball bleiben möchtet. Und ansonsten hören wir uns hier wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao, ciao.